Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Dem deutschen Gesundheitssystem wird in besonderem Maße Transformationsbedarf attestiert, zugleich jedoch die Reformierbarkeit vielfach abgesprochen. Mit Professor Dr. Jochen Werner, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen, habe ich über seine Vision vom Smart Hospital gesprochen, bei dem in starkem Maße auf mehr Digitalisierung gesetzt wird, aber nicht als lar pour lar.
Das Smart Hospital, darunter verstehe ich ein Krankenhaus, das noch viel stärker als bisher auf den Menschen fokussiert, auf die Belange des Menschen, und zwar als Patient, als Angehöriger und auch als Mitarbeitende. Und um diese Belange, die Bedürfnisse, die Ziele umsetzen zu können, da möchte ich, dass verstärkt Digitalisierung eingesetzt wird.
Ja, lieber Herr Kollege Werner, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja die langfristigen wirtschaftlichen Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne diskutieren über die digitale Transformation des Krankenhaus- und Gesundheitswesens. Und für die machen Sie sich in der Öffentlichkeit ja auch sehr stark. Lassen Sie uns mal mit der Diagnose starten. Sie haben vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht, »So krank ist das Krankenhaus«. Wie krank ist es wirklich?
Ja, lieber Herr Paul, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, auch hier ein bisschen darüber erzählen zu dürfen. Das ist natürlich immer eine Sichtweise des Betrachters. Und ich habe nun lange Zeit zugebracht in diesem ganzen Themenkreis Krankenhaus als Student, als Praktikant vorher, als Assistenzarzt, Oberarzt, Klinikchef, als Studiendekan, ärztlicher Geschäftsführer, Krankenhausmanager, also, und natürlich auch als jemand, der selbst schon Krankenhauserfahrung gemacht hat, der mit den Eltern Krankenhauserfahrung gemacht hat, mit der Familie, mit Freunden. Und deswegen glaube ich, wir haben einen Optimierungsbedarf. Dieser Optimierungsbedarf ist nicht so sehr auf die Qualität der medizinischen Leistung, also die Qualität einer leberchirurgischen Behandlung ist in aller Regel in Deutschland eine gute, aber die Abläufe drumherum, alles das, was wir unter Prozessen zusammenfassen, da weiß im Grunde jeder von zu berichten, was nicht funktioniert hat, die Wartezeit oder es kommt jemand und sagt, ich habe keinen Parkplatz gefunden und was alles damit ist. Und so hinterbleibt ein unguter Eindruck für eine eigentlich gute Behandlungsqualität. Und Krankenhaus ist so ein bisschen wie Bundesliga oder Nationalmannschaft. Jeder hat schon mal mit Krankenhaus zu tun gehabt oder mit der Familie. Und jeder fühlt sich befähigt, ein Urteil abzugeben, was das wirklich für ein Saftladen ist. So wie man auch meint, den Trainer der Nationalmannschaft oder eines Vereins beurteilen zu können. Und da wird es dann schwierig.
Jetzt liest man ja immer wieder, dass sich die deutschen Krankenhäuser gerade während der Corona-Pandemie auch durchaus im internationalen Vergleich so gut geschlagen hätten. Widerspricht das nicht Ihrem Statement?
Nein, ich glaube, das unterstreicht es sogar. Also in Deutschland haben wir, ich glaube schon, eine der besten Qualitäten, was Intensivmedizin betrifft. Und das ist natürlich das, was damals dann auch gefordert wurde für schwerst lungenkranke Menschen. Und wenn wir an die Pandemie denken, dann haben viele von uns doch diese Bilder aus Bergamo im Kopf, wo man denkt, meine Güte, da sind wir auch nicht angrenzend hingekommen. Also von der Seite her, wir haben sehr viele Intensivbetten. Wir haben eine hohe fachliche Qualität der Intensivmedizinerinnen und Mediziner. Das war gut. Was die Organisation betrifft, Und da kommen wir dann auch dahin, dass ich sage, wir dürfen immer nicht nur über Krankenhaus denken, sondern ich spreche dann lieber von Gesundheitssystem oder Gesundheitswesen. Und dann denken wir zurück an die Gesundheitsämter, die plötzlich konfrontiert wurden mit einer riesigen Notwendigkeit zum Datenaustausch. Dann sind wir beim Fax. Fax gibt es auch im Krankenhaus. Dann gibt es wieder die Situation, wo man Faxdaten überträgt in eine elektronische Patientenakte etc. Und da sieht man, da holt sich so ein System ein. Also Qualität war gut, aber Organisation ist unter der Pandemie nicht wesentlich besser geworden.
Mhm. Dann kommen wir mal nach der Diagnose zur Therapie. Sie fordern ja auch in Ihrem Buch disruptive Sprünge, ein Reset des Krankenhaussystems. Und der Kern Ihrer Vorschläge, wenn ich es richtig gelesen habe, ist das Smart Hospital. Was zeichnet dieses Krankenhaus im Vergleich zu den heutigen Kliniken aus?
Das Smart Hospital, darunter verstehe ich ein Krankenhaus, das noch viel stärker als bisher auf den Menschen fokussiert, auf die Belange des Menschen, und zwar als Patient, als Angehöriger und auch als Mitarbeitende. Und um diese Belange, die Bedürfnisse, die Ziele umsetzen zu können, da möchte ich, dass verstärkt Digitalisierung eingesetzt wird. Das ist also kein Selbstzweck. Wir machen hier Digitalisierung, weil wir irgendwie Smart Hospital bedienen müssen, sondern wenn wir zum Beispiel Prozesse analysiert haben und verbessert haben, dann müssen wir überlegen, wo können wir Menschen entlasten? Wo können wir auch mehr Transparenz reinbringen? Denn Digitalisierung bringt Transparenz mit sich. Und das ist dann schon wieder so ein Thema, wo man erkennt, das wollen natürlich nicht alle. Nicht alle möchten die Transparenz, wo man dann auch sehr genau Fehler identifizieren kann. Aber das, darum geht es mir. Das ist so das eine, also Prozessoptimierung digital. Und das andere ist natürlich Datennutzung. Und dann kommen wir zu dem Themenkreis auch künstliche Intelligenz. Ich möchte die Daten genutzt haben, damit wir möglichst viele Daten miteinander auswerten können und nicht nur das Fach Radiologie alleine steht, daneben Labormedizin, daneben Pathologie, sondern dass wir wirklich versuchen, diese Daten zusammenzutragen und dann kombiniert quasi auszuwerten. Und da werden wir Krankheiten identifizieren, die man bis heute noch gar nicht als solche vermutet, weil man diese Zusammenhänge nicht erkennen kann. Wir leben noch, meine Generation lebt noch quasi von dem Wissen der Lehrbücher. Und diese Lehrbücher, die werden, da bin ich hundertprozentig sicher, in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich fundamental neu geschrieben sein. Und wenn man die Diagnose besser kennt, dann ist es natürlich auch einfacher, die richtige Therapie für das Individuum rauszufinden.
Ja, wenn man jetzt Digitalisierung hört, werden viele sagen, ja, das ist notwendig, das ist gut, das ist erforderlich. Kann man es aber noch ein bisschen konkreter machen anhand sozusagen der Wertkette, genauer gesagt, wie der Patient im Krankenhaus ankommt, wie er seine Zeit dort verbringt und wie er es verlässt?
Also man kann das im Grunde sehr schön an einem Beispiel verdeutlichen. Es bekommt jemand zu Hause stechende Brustschmerzen und wird bewusstlos. Und jetzt kommt der Rettungsdienst dorthin und hat ja zunächst einmal zu diesem Menschen gar keine Vorstellung. Weiß Mann, Frau, das erkennt man natürlich alles, aber viel mehr weiß man gar nicht. Und da wäre das natürlich schon ideal, wenn wir diese elektronische Patientenakte hätten, wo man dann, der Notarzt, die Notärztin, darauf zurückgreifen. Aber wollen wir gar nicht von dieser Zukunftsmusik sprechen. Ich möchte jetzt, dass dieser Patient mit den Daten, die dann erhoben werden von den Notärzten, dass diese Daten schon an das Krankenhaus gemeldet werden, an die Notaufnahme. Und die Notaufnahme weiß, jetzt kommt dieser Mensch gleich in die Notaufnahme. Da deutet schon einiges darauf hin, dass wir die nachgeschaltete Einrichtung in der Kardiologie für vielleicht einen Herzkatheter in unserem Bewusstsein schon scharf stellen müssen, ne? Und ich sag mal, so hat man diese Kette. Und was wir brauchen, das ist eben genau dieser Ablauf, dass man nicht immer wartet, bis der nächste Arzt oder die nächste Pflegekraft kommt und entscheidet, wer jetzt informiert wird, sondern dass wir diese Prozesse wirklich ablaufen lassen. Und wenn wir nur das tun, dann werden wir feststellen, man wartet nicht am Telefon, bis endlich jemand am Stützpunkt einer Station den Hörer abnimmt, sondern man weiß, es läuft seinen Weg bis in den Herzkatheterraum. Und dann schaffen wir Zeit. Und Zeit ist Gewebe, denn der Herzmuskel geht sonst zugrunde oder das Gehirn wird zu schlecht mit Sauerstoff versorgt. Und so zieht es sich dann durch das Krankenhaus. Man fragt nicht jedes Mal die Anamnese und schreibt jedes Mal alles neu auf, sondern man hat eine elektronische Patientenakte im gesamten Krankenhaus. Und diese Daten von dem Patienten gehen dann möglichst direkt entweder in die Reha-Einrichtung oder zum Hausarzt. Und wenn wir diesen Fluss schon hinbekämen, würden wir einen riesigen Schritt geschafft haben.
Über die von Ihnen angesprochene elektronische Patientenakte reden wir schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Wann kriegen wir sie endlich oder woran hapert es denn eigentlich noch? Sind das Interessen der Beteiligten, ob es jetzt die niedergelassenen Ärzte sind oder die Krankenhäuser? Sind es vielleicht auch nur vorgeschobene Datenschutzgründe oder technische Schwierigkeiten? Also wo klemmt's?
Herr Paul, die Frage ist genial, weil das Schöne ist, wir haben sie schon. Wir haben die elektronische Patientenakte seit dem 01.01.2021. Die hat Herr Spahn damals eingeführt. Aber es ist so gewesen, dass nicht alle das mitbekommen haben. Und warum nicht? Weil man eigentlich schon von Beginn an vermutet hat, sie wird nicht funktionieren. Warum funktioniert sie nicht? Weil wir in Deutschland diese wirklich Fehleinschätzung haben, dass Menschen immer zustimmen müssen. Ne? Also ich möchte doch, dass jeder von uns in diese elektronische Patientenakte reinsehen kann, dass die mit Daten befüttert werden, aber dass es die gibt. Das möchte ich. Wenn ein Mensch das nicht will, dann muss er das Recht haben zu sagen, ich möchte die nicht nutzen. Wunderbar, aber er muss es sagen, ansonsten ist er drin. Wir haben in Deutschland ein anderes Prinzip. Wir erwarten, dass man zunächst einmal nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, einem längeren Denkprozess, sich dazu entscheidet, ja, ich möchte sie nutzen.
Und so wie bei der Organspende.
Es ist identisch wie die Organspende. Und da brauchen wir eben auch diese Widerspruchslösung. Zuerst ist man Organspender und wenn man nicht das möchte, absolut in Ordnung, sagt man, ich möchte es nicht. Es geht um diese Entscheidung. Damit haben wir das Problem, dass nur rudimentär Daten in dieser elektronischen Patientenakte sind und das Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich, dass die Ärztinnen und Ärzte diese Daten nutzen können, um dann für ihre Patienten die bestmögliche Therapieentscheidung zu haben, um Medikamente zu verschreiben und gleichzeitig abklären zu lassen, wie passen die Medikamente zusammen? Gibt es Risiken? Und das ist das, wo wir jetzt noch diesen Weg vor uns haben. Herr Lauterbach hat es ja wieder auch angekündigt. Im Moment ist, glaube ich, der Stand, dass wir 2025 dann, ich rede mal von einer nutzbaren elektronischen Patientenakte ausgehen. Aber wir beide wissen ja auch, es ist dann nicht mit Einführung getan. Dann geht es darum, die Daten zusammenzuführen. Und inzwischen sage ich ja schon immer, in 10 Jahren ist alles gut. Und auch da denke ich, ob es nun 5 Jahre oder 8 Jahre sind, aber es wird eine Zeit dauern. Aber manchen wird es natürlich schon vorher helfen. Und das ist ja das, was wir wollen.
Ich bin auch noch nie gefragt worden, ob ich zustimme, dass meine Daten eingesetzt werden dürfen. Ja. Bisher noch nie.
Nee. Genau, das ist eben der Punkt. Aber deswegen, es gibt manche Krankenkassen, die sind aktiver. Die haben ihre Kunden informiert oder prominenter informiert. Andere haben vielleicht das auch irgendwo mal nebenher geschrieben. Aber ich glaube wirklich, der Grund ist, es wissen im Grunde alle, es funktioniert irgendwie noch nicht.
Jetzt haben Sie aber eben auch nochmal angedeutet, und das nimmt in Ihrem Buch auch großen Raum ein, dass es Ihnen nicht ankommt auf die isolierte Veränderung, was die Krankenhäuser betrifft, sondern des gesamten Gesundheitssystems, in das Sie eingebettet sind. Worauf legen Sie da noch besonders Wert?
Also ich glaube, man muss wirklich wegkommen von diesem Denken stationär oder ambulant. Also viele Behandlungsformen, die heute noch stationär durchgeführt werden, die werden bald ambulant durchgeführt. Mhm. Und das bedeutet, ich muss doch in die Zukunft denken. Deswegen spreche ich lieber von Versorgung kranker Personen. Und das muss ineinandergreifen. Und das mag für die eine Altersgruppe stationär sein, wenn der 83-Jährige kommt, der vielleicht zu Hause große Probleme hat, alleine ist oder. Und für andere mag es ambulant sein. Aber wir haben ja in Deutschland immer diese Idee, schwarz oder weiß, man ist ambulant oder stationär. Und das funktioniert eben nicht immer. Dann haben wir natürlich ein großes Thema, demografischer Wandel. Die Menschen werden zum einen älter, sie werden länger leben, aber sie werden natürlich auch Krankheiten mehr erleben. Und auf der anderen Seite verlassen mehr und mehr Menschen das Berufsleben, die eben dieses Alter haben, so wie ich, 65 plus. Ja, und die wechseln dann oft die Seite, ich sag mal, ins Krankenlager. Und die wachsen jetzt nicht so nach. Deswegen haben wir das Problem Fachkräftemangel. Und da setzt wieder die Digitalisierung ein. Wir müssen auch dort Robotik einsetzen. Wir müssen die Menschen von Bürokratie entlasten. Bürokratie ist in meinen Augen das größte Hemmnis im gesamten Gesundheitswesen für die Entwicklung. Weil egal, ob es die Pflegekräfte sind, ob es die Ärzteschaft ist, alle haben viel zu viel Bürokratie Tag für Tag. Das ermüdet, das lenkt einen von der eigentlichen Arbeit ab. Und das sind eben Themen, die gelöst werden müssen. Aber auch in der ambulanten Versorgung gibt es noch zu viel Bürokratie. Und deswegen, wir haben ein großes Thema vor uns, der demografische Wandel, die Bürokratie, eine immer noch schwache digitale Infrastruktur. Und diese Themen zusammengesehen, wenn wir die angehen, dann werden wir auch ein gesünderes Gesundheitswesen haben.
Aber das Smart Hospital soll nach Ihren Vorschlägen ja auch ein Weg eben zu mehr Menschlichkeit in der Medizin sein. Zumindest auf den ersten Blick. Ist es nicht ein Widerspruch? Einerseits Digitalisierung, Robotik gar und auf der anderen Seite mehr Menschlichkeit. Sie plädieren in dem Buch ja sogar, oder Sie denken zumindest an ein Avatar-Krankenhaus, also die Anbindung der Medizin an das Metaversum. Ist das nicht sehr technisch kalt und von Menschlichkeit ein Stück entfernt?
Ja, auch das wieder wirklich eine ausgezeichnete Frage, weil die das genau auf den Punkt bringt. Als ich dieses Thema Smart Hospital aufgebracht hatte, hatte ich sehr schnell gesagt, wir brauchen ein Institut für Patientenerleben, das haben wir auch eingerichtet, um den Patientinnen und Patienten die Sorge zu nehmen, dass hier irgendwie im Krankenhaus nur noch Roboter um die Ecke kommen und alles ganz kalt ist und unmenschlich. Deswegen Patientinnen und Patienten einbinden in Entscheidungsprozesse, darüber aufklären, was wir eigentlich wollen. Und das Ziel ist natürlich, dass man Bürokratie abbaut, dass man mehr Zeit hat, dass die hier Tätigen mehr Zeit haben, mit dem Menschen zu sprechen oder auch mal eine Behandlung etwas länger dauern darf, einfach die Zuwendung diesen Menschen gegenüber zu bringen. Und damit meine ich auch nicht immer nur die Kranken, sondern auch die Mitarbeitenden, auch mit den Mitarbeitenden sich mehr auseinanderzusetzen. Also so kommt die ganze Geschichte. Dann wissen wir, soziale Medien, ein Riesenthema. Und ich sage, wir können die sozialen Medien nicht sich selbst überlassen. Wir brauchen eine Qualität in der Information. Deswegen lass doch die Menschen ein Avatar-Krankenhaus konsultieren. Dort können sie ihre Probleme vorbringen. Nur es müssen Expertinnen und Experten dort sein, die Fragen beantworten. Wir sind heute in der Telemedizin, in Telecare. Also es gibt schon vieles und das meine ich eben auch mit dem Sinnbild Avatar-Krankenhaus, wo man elektronische Medien nutzt. Dort, wo vielleicht Menschen fehlen, wo man vielleicht auch auf dem Land ist, wo die personelle Versorgung zu schlecht ist. Aber ganz zum Schluss geht es mir bei all dem, was ich sage, zum einen um eine verbesserte Diagnostik. Wir wissen, heute ist immer noch jede 10. Diagnose falsch. Das ist nicht akzeptabel. Daran müssen wir arbeiten und das wird mit Hilfe einer datenbasierten Medizin viel besser werden. Zum anderen geht es mir darum, wenn wir die richtige Diagnose haben, dann finden wir auch besser die richtige Therapie, auf das Individuum bezogen. Und dann kommt das Ganze drumherum. Stellen wir uns vor, ein schönes Beispiel, nehmen wir eine Frau oder einen Mann, ganz egal, bekommt von dem Arzt die Krebsdiagnose vermittelt. Das ist ja ein Moment, wo sich das Leben verändert, wo sich die Person immer dran erinnert, immer an dieses Gespräch. Und dieses Gespräch läuft vielleicht in einem gewissen Zeitdruck ab. Die Person vergisst alles Mögliche, weil da ist einfach der Kopf mal abgeschaltet. Warum nimmt man es nicht auf? Warum unterbricht man nicht dieses Gespräch und führt es gleich nochmal weiter? Oder man hat einen Patientenbegleiter idealerweise dabei, der, wenn man das Gebäude verlässt, auch noch für einen da ist. Es gibt so viel und vielleicht ist es eben telemedizinisch begleitet. Nur alleine gelassen zu werden mit einem Minimalpaket an Informationen, weil man es entweder nicht verstanden oder vergessen hat und man sitzt zu Hause, man fängt an zu googeln, man liest nur die negativen Sachen, man liest nur, wie viele sterben an dieser Erkrankung. Und der nächste Arzttermin ist vielleicht in einer Woche. Und das sind Situationen, die gehen mir wirklich ans Gemüt. Und da sage ich, da können wir digital unterstützen. Wir können Fragen beantworten. Ich komme immer wieder zu sprechen auf die größte Online-Patientenplattform Europas. Die heißt Yes We Cancer. Da geht es eben genau darum, dass die Menschen dann online, andere Menschen identifizieren können, die das schon durchgemacht haben, mit denen man sich austauschen kann, wo man auch Expertenrat bekommen kann. Und zwar vielleicht um 21 Uhr, wo ansonsten keiner mehr erreichbar ist. Und das müssen wir bedienen. Und so kommt für mich die Menschlichkeit rein und der Bogen zum menschlichen Krankenhaus.
Und da sehe ich eben die Ergänzung dann zu dem, was wir heute haben und nicht den Ersatz. Also Sie wollen den Arzt eben nicht ersetzen durch diese Dinge, sondern er soll einen Co-Piloten erhalten quasi. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite wichtig und dann kann auf der anderen Seite der Patient auch zum Co-Produzenten seiner Gesundheit werden, was Sie ja auch fordern. Und was im Moment sicherlich seine Grenzen hat, aufgrund der eben auch begrenzten Kenntnisse, die man haben kann. Und bevor man sich an eher dubiose Informationsquellen wendet, wäre so etwas Qualitätsgesichertes, was Sie jetzt vorschlagen, allemal der bessere Weg.
Absolut. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diesen 24/7-Service-Dienst, den wir in Deutschland haben, rund um die Uhr, man kann mit allem immer zu Ärzten gehen, er muss nur eben lange genug Wartezeit aushalten. Das wird sich nicht mehr finanzieren lassen. Wir werden überlegen, was müssen wir verändern. Wir sind ja in einem Art Reparaturbetrieb als Krankenhaus. Jemand ist krank, dann kümmern wir uns drum und versuchen, dass diese Person möglichst schnell wieder gesund wird. Aber das große Kino ist, wenn wir versuchen, dass diese Person gar nicht erst krank wird. Oder wenn sie krank wird, dass wir dann sehr früh intervenieren können. Und dazu gehört das ganze Thema Prävention. Und Prävention ist in Deutschland noch viel zu wenig finanziert. Wenn es nicht vergütet wird, Prävention zu betreiben, dann wird es nicht gemacht. Aber da könnte ich ansetzen. Und das hat wieder viel mit Bildung zu tun. Ich muss erklären, warum es wichtig ist, bestimmte Ernährungsformen zu praktizieren. Ich weiß es doch selbst. Wenn ich irgendwie genervt bin und ich habe Hunger, dann esse ich doch auch eine Currywurst. Ja, das ist so das Thema. Aber ich weiß auf der anderen Seite, das kann mal eine Ausnahme sein, aber es darf nicht die Regel sein. Und um das zu begreifen, was diese Ernährung ja nicht nur für uns Menschen für Folgen hat, sondern für die ganze Umwelt, dazu muss ich informiert werden. Das kommt nicht plötzlich über einen reingebrochen und es muss vor allem bei den Kindern auch anfangen. Deswegen fordere ich immer wieder Schulfach Gesundheit. X Leute fordern das, aber wir halten im Bildungswesen immer noch fest an den klassischen Fächern. Und am Schluss, nach den 8 oder 10 Jahren oder wie lange die in der Schule sind, können sie immer noch keine Banküberweisung machen. Also da ist ja irgendwie ein Problem in unserem Bildungssystem und wir müssen das Thema Gesundheit, Vorsorge, Früherkennung, das müssen wir besser unterrichten und dann werden wir auch damit besser umgehen und wir können die Kosten im Gesundheitswesen reduzieren, weil ansonsten ein Diabetiker, ein Übergewichtiger mit Herzschwäche, die produzieren ja unfassbar hohe Kosten. Und wenn wir das ersparen könnten, einmal für den Menschen ist das natürlich die Hauptsache, aber auch für die ganze Volkswirtschaft ist das wichtig. Und diesen Aufgaben müssen wir uns widmen. Und dazu muss ich die Menschen, ich sage immer, wir sind alle Patienten, egal, der eine mit Zahn, der andere mit Herz oder mit beiden, aber wir müssen die Menschen aufmerksam machen, und die müssen es einfordern. Deswegen spreche ich von Co-Produzent der Gesundheit, von smarter Patient. Wenn wir das nicht schaffen, man darf es nicht nur von der Politik erwarten.
Vielleicht nennen wir das Schulfach Resilienz, denn in der Tat, die ökonomischen Kenntnisse sind ja manchmal auch unzureichend und auch da muss man sich heutzutage sicherlich besser wappnen. Schauen wir auf die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem. Auch deren Kompetenzen werden sich verändern müssen, damit ihre Vision Realität wird.
Absolut. Alle Berufsbilder verändern sich. Also wenn ich sehe, dass die Studierenden heute immer noch den Citratzyklus lernen und immer noch in Physik ihre Rechenaufgaben machen, das geht an der Realität vorbei. Ich muss ja sehen, wo entwickelt sich die Medizin hin. So wird dann auch eine Ärztin oder ein Arzt tätig sein. Und da laufen wir wieder dem mit der Ausbildung laufen mit der Zukunft hinterher. Also das funktioniert nicht. Und natürlich kann man heute nicht mehr davon ausgehen, dass man noch die Briefe schreibt. Die Briefe werden aber auch nicht mehr nur diktiert, nach dem Motto, wie ich es ja auch lange gemacht habe, OP-Berichte diktieren. Nein, es wird die Stimme direkt aufgenommen, das Gespräch wird aufgenommen, das Gespräch wird schon interpretiert, es wird Fassungen geben für Patientinnen und Patienten, es wird für Expertinnen und Experten die Fassungen geben. Man wird auf Schlüssigkeit überprüfen, macht das überhaupt Sinn, dass die und die Medikamente bei der Symptomkonstellation gegeben werden. Also all die Dinge werden passieren. Und da muss ich sagen, eine Riesenchance. Erstmal eine Qualitätskontrolle. Auch die Maschine kann Fehler machen. Aber in der Regel, wenn sie gut trainiert ist, macht sie weniger Fehler als der Mensch. Also da habe ich eine Chance. Und ich habe eine Chance für meine Zeit. Ich kann mich anderen Dingen widmen. Und natürlich, wer jetzt heute sagt, ich will es nicht, ich habe letztens eine Gesprächsrunde gehabt, das war schon ein bisschen ernüchternd, da waren doch eine Reihe von Ärztinnen und Ärzten, die sagten, ach wissen Sie, ich habe noch 6 Jahre nach oder 7 oder der andere 5, ich will doch nicht nochmal meinen Betrieb hier verändern. Aber ganz ehrlich, so kann es nicht funktionieren. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir akzeptieren, es wird sich einiges verändern. Vielleicht zum Gefühlten nicht so guten, aber ich glaube schon insgesamt zur Erleichterung, wenn ich immer wach bin und immer überlege, was kann ich denn mit meinen eigenen Ressourcen anfangen, um vielleicht auch das wieder in mein Tätigkeitsspektrum einzubringen.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht bei all Ihren Kolleginnen und Kollegen so gut ankommt, weil es natürlich auch für das Thema Image, Positionierung, letztlich Profil und Kompetenz und damit auch Führung eine Veränderung bedeutet, wenn Sie sozusagen mehr Wissen demokratisieren.
Absolut der Punkt. Also die große Überschrift ist ja Führung, Leadership, wie wir es jetzt auch immer bezeichnen. Ja. Aber auch das kommt natürlich nicht irgend vom Himmel runtergebrochen. Man muss sich damit befassen. Das sind ja Themen, die man auch während einer Weiterbildung nur marginal erfährt. Man wird dann irgendwann in eine Führungsposition kommen und dann kann man auch Führung. Und so funktioniert es eben auch nicht mehr. Das ging irgendwie, als der weiße Kittel reichte, um zu führen oder das Stethoskop am Hals. Aber die jungen Leute, die wollen mehr. Die wollen auch wissen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Die machen auch nicht mehr alles mit. Die warten nicht ewig, dann gehen sie eben weiter. Und so, glaube ich, ist dieser Wandel da, der ja aber auch eine Chance ist für die Interaktion mit nachgeordneten Personen, wo man sagt, pass mal auf, ich will hier nicht spitzhierarchisch arbeiten. Lass uns das doch mal im Team versuchen. Und im Team stellen wir fest, dass die Person A oder die Person Z, dass die ganz besondere Qualifikationen hat. Ja, und dann sollen sie die doch spielen und nach vorne bringen. Ich selbst kann davon lernen. Manchmal geht es dann um Verantwortung, um administrative Themen. Aber der Schlüssel liegt in einem Team, das wirklich das ganze Thema nach vorne bringt und den Patienten im Fokus hat und nicht sich selbst.
Jetzt haben Sie ja etliche Facetten Ihrer Vorstellung in Essen bereits umsetzen können. Und was sind aus Ihrer Erfahrung dabei die größten Hindernisse, die einem mehr an Digitalisierung im Wege stehen?
Ja, es ist natürlich immer ganz schnell, dass gesagt wird, es ist das fehlende Geld. Wir brauchen mehr Geld und das ist natürlich auch so. Aber wir müssen uns bitte auch vor Augen führen, es geht fast eine halbe Billion Euro im Gesundheitswesen jedes Jahr. Und dann kann ich nicht einfach schreien, wir brauchen mehr Geld. Ich muss mich hinterfragen, ist das Geld, das im Gesundheitssystem ist, wirklich richtig verteilt? Und da kommen wir genau auch an solche Themen wie Bildung, wie Führung. Und das kann gar nicht hoch genug angesetzt werden, weil damit behält man die Mitarbeitenden quasi bei der Stange. Die haben Interesse dran. Wir müssen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und das ist nicht nur eine Frage des Tarifgefüges. Das ist eine Frage, wie viel Freude hat man am Arbeitsplatz? Und vor dem Hintergrund sage ich mal, es ist, das Ganze fängt im Kopf an, ja. Wie man heute sagt, das Mindset. Ist das Mindset eingerichtet? Ist es bereit für Aufbruch, für Nutzung von Digitalisierung, für Führungsqualität? Oder ist das Mindset eingestellt auf erhalten, ja, beharren, verwahren? Und danach werden sich die Nachwuchskräfte auch ihre Arbeitsstätten aussuchen. Und deswegen, das ist das Erste. Und je höher Sie angesiedelt sind in so einem System Uniklinik, desto höher sind auch Bewahrungskräfte, weil natürlich jemand sagt, ich habe doch hier eine Infrastruktur, das ist super, ich habe so und so viele Ärzte bei mir und funktioniert doch alles wunderbar, warum verändern? Und das ist tatsächlich die Situation. Ich sag auch das ist in 10 Jahren anders, aber es braucht leider noch diesen harten Gang durch ein Tal, weil da haben wir noch leider zu viele Ausnahmen von, wo ich sage, die sind mit flachen Hierarchien unterwegs.
Aber angesichts Ihres Plädoyers für mehr Transparenz einerseits und Qualitätserhöhung andererseits, müssten Sie doch grundsätzlich zumindest die Initiativen von Lauterbach, also Stichworte Bundesklinikanlass, Atlas, vielleicht auch Klinikschließungen, mehr Spezialisierung, das müssten Sie eigentlich unterstützen.
Also ich unterstütze das natürlich. Herr Lauterbach ist ein schlauer Mann, der hat sehr viel Wissen zu dem ganzen Thema Gesundheitsökonomie. Das ist ja sein Bereich, wo er herkommt. Und er hat mit einem Problem zu kämpfen, dass eben seit 20, 30 Jahren die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Klammer auf, er selbst war ein Teil derjenigen, die die Hausaufgaben nicht durchsetzen konnten. Ich will nicht sagen, dass er es nicht wollte, aber es war dieses System Es sind Lobbyisten, die dort aktiv sind. Die wollen keine großen Veränderungen. Und jetzt holt es ihn ein. Es ist völlig klar, was er macht. Das Thema ist nur, auch so ein simpler Spruch, aber gut gedacht ist nicht gut gemacht. Wenn man jetzt einen Klinikatlas rausbringt, dann ist es inhaltlich richtig. Und er setzt natürlich mit seinen Erwartungen darauf auf, dass er sagt, wir haben die Daten und die machen wir transparent. Das Problem ist, dass wir die Daten nicht haben, wie wir sie bräuchten. Also, Herr Lauterbach sagt, ist egal, wir bringen den jetzt raus. Und damit macht man natürlich auch viel Unfrieden. Ich weiß nicht, ob es am Schluss vielleicht sogar richtig war, dass er es getan hat, weil einfach Bewegung reinkam und man nicht gesagt hat, jetzt wartet man noch mal 1,5 Jahre ab. Dazwischen ist ein Regierungswechsel in der Hoffnung, dass es vielleicht wieder in die Schublade kommt. Aus dem Grunde, glaube ich, hat er es auch gemacht. Und ich bin sicher, er weiß um die Mängel. Das Problem ist nur, dass man Patienten verunsichert. Weil wenn man jetzt sagt, ich habe auch ein paar Beispiele, die will ich jetzt hier nicht bringen, aber da sind Fehlbeurteilungen einfach drin. Und was soll denn jetzt ein Patient machen? Ja, der sagt sich, aber das steht hier doch. Das ist doch eine ganz ausgewiesene Klinik. Und bei manchen möchte man nicht wissen, wie sie zu diesen Positionierungen gekommen sind. Also inhaltlich richtig. Wir müssen durch Tal der Tränen. Ich hoffe, dass der nächste Bundesgesundheitsminister, wer es dann immer sein mag, ob jetzt auch Herr Lauterbach oder wer auch immer, aber auf keinen Fall die Geschwindigkeit rausnimmt, nur vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, mit den Menschen, mit den Verbänden zu sprechen und auch deren Meinung nochmal einzuholen. Also die grobe Richtung, Fortschritt, Entwicklung, absolut richtig, aber das ist das so der Unterschied, den ich sehe zu dem NRW-Gesundheitsminister, Herrn Laumann. Herr Laumann ist natürlich auch zum dritten Mal schon Gesundheitsminister, aber er versteht, glaube ich, besser, mit den Menschen zu sprechen und denen auch zu erklären, worum es sein muss. Aber der Umstand, es muss sein, der ist absolut glasklar richtig.
Und wenn Sie an die Politik einen Wunsch, aber nur einen, frei hätten, welcher wäre das?
Wenn ich wirklich einen Wunsch frei hätte, ist, dass man einfach eine Strategie beschließt. Eine 5-, 8-, 10-Jahre Strategie in Stufen und sagt, das möchte ich und dazu müssen die Bundesländer an Bord. Das heißt, für so eine Krankenhausreform in Deutschland, es muss nicht übermorgen sein, wirtschaftlich getriebene, ungeordnete Insolvenzen sind zu vermeiden. Aber wenn wir mal die ganze Landkarte nehmen und überlegen, wo ist welche Region unterversorgt, und dann findet man einen wie auch immer gearteten Kompromiss mit den Bundesländern. Und dann ist mein Wunsch, dass man diesen Plan verfolgt. So ist Dänemark entwickelt worden. Ich bin auch kein Fan, der immer sagt, alles ist super in Dänemark. Nur, die sind einfach ihren Weg gegangen und haben den nicht alle 4 Jahre verändert oder haben mal eine Pause gemacht, eine Brotzeit und gesagt, war wieder anstrengend. Wir machen mal nichts, bis der nächste kommt. Und das ist wie mit der Digitalstrategie, die es in Deutschland auch nicht gibt. Und ohne solche großen Pläne werden wir nicht mehr vorankommen.
Da würde ich gerne noch 2, 3 persönliche Fragen stellen, wenn Sie erlauben. Und die erste wäre, was hat Sie bewogen, Arzt zu werden? Was wäre für Sie eventuell eine Alternative gewesen?
Ich habe einen ganz großen Hang immer zur Natur gehabt. Ich bin fast im Wald aufgewachsen. Tiere haben mich interessiert, aber auch die Anatomie der Tiere. Und dann habe ich selbst viele Tiere gehabt und ich weiß, wie das ist, wenn man auch die Tiere verloren hat, weil sie gestorben sind. Ich habe mich immer als kränkelndes Kind auf der einen Seite vor Ärzten gefürchtet, auf der anderen Seite fand ich das aber spannend, was die gemacht haben. Und dieses zusammengenommen war die Basis für meinen Berufswunsch, Arzt zu werden. Dann gab es so eine kurze Phase, wo ich dachte, Fußballspieler ist eine Alternative. Das wurde dann relativ schnell beendet. Und dann, ja, ich habe dann so eine kurze andere Phase gehabt, wo ich gedacht habe, vielleicht richtig in die Forschung. Biochemie war ein Fach, das ich überlegt hatte, aber auch nur sehr kurz, weil mich fasziniert hatte, diese Tätigkeit als Arzt im Krankenhaus. Und ich wusste sehr früh schon zum Abitur, dass für mich nur Uniklinik in Frage kommt. Ich wollte unbedingt forschen, lehren, Kranken versorgen. Und das war so die Triebfeder für mich.
Und warum sind Sie beruflich im Krankenhaussystem geblieben und dann sogar noch in dessen Management hineingewechselt, obwohl Sie ja sehr deutlich die katastrophalen Dysfunktionalitäten beklagen?
Weil ich glaube, also zuerst war ich ja Klinikdirektor für Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Marburg an der Uniklinik dort. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Wir hatten ein super Team, wir haben viel bewegen können. Aber ich spürte dann irgendwann eine gewisse Routine. Und ich spürte natürlich dieses System mit all den Dysfunktionalitäten. Und ich habe für mich gedacht, wenn man irgendwas verändern will, dann muss man es ja selbst tun. Nun kann man sagen, man kommt aus einer Beratungswelt und kommt in ein Krankenhaus und berät und erklärt den Menschen, wie es funktioniert. Ich glaube, das kann nur ein Teil der Wahrheit sein, weil ich einfach glaube, man muss dort Arzt erlebt haben. Man muss wissen, wie OP funktioniert, wie die Abläufe sind, aus den verschiedenen Perspektiven raus. Ja, und das habe ich doch jetzt eine Zeit gemacht. Und dann sehen wir mal weiter. Ich habe ja noch ein paar andere Ideen, was man noch so später machen kann. Aber ich glaube, dass wir hier einiges auf den Weg gebracht haben. Es ist noch ganz viel Luft nach oben bei all den Themen, die wir angestoßen haben. Aber wir sind wenigstens losgegangen.
Mein Fach ist ja nun mal die BWL. Und brauchen wir in den Krankenhäusern mehr BWLer oder schaden sie eher?
Ich glaube, man braucht BWLer mit Augenmaß. Mhm. Krankenversorgung ist nicht so einfach zu skalieren, weil wir im Moment noch nicht die wirklich richtige Grundmenge identifiziert haben. Und damit geht's los. Wer ist wirklich ambulant, wer ist stationär? Und solange diese Dinge so unscharf sind und ich überlege dann, welche Medikation ist die beste, wie wird die vergütet? Da ist so viel Emotionalität wieder dabei und Mitreden von allen möglichen. Deswegen, ich glaube, die gute Kombination ist, man hat BWL und Arzt zusammen, beide mit der eigenen Kompetenz und man bespricht es miteinander. Und man findet eine Lösung auf Basis einer vernünftigen Diskussion. Die deutschen Krankenhäuser aber sind nahezu alle kaufmännisch geführt. Und da holt es sich ein. Weil der 34-jährige Kaufmann oder der manchmal schon 28-jährige auf der einen Seite sicher gute Argumente hat, warum vielleicht mehr Hüftendoprothetik durchgeführt werden muss, aber die Sichtweise auf den Klinikdirektor mit seinen 55 Jahren, der besser abwägen kann, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und ich glaube, für diese Diskussion ist nicht der BWLer der Richtige. Da ist dann der Arzt der Richtige, der auch das aufnimmt und sagt, Mensch, pass auf, hier müssen wir tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Und deswegen hat das viel mit Augenmaß zu tun. Ich glaube nicht, dass es nur der eine oder nur der andere kann. Beide zusammen, aber auf Augenhöhe und nicht nachgeordnete ärztliche Direktoren im Nebenamt, die dann ihre Klinik vertreten für irgendein Fach und dann noch den Besuch von einer Gruppe aus China organisieren. Das kann es nicht sein.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben und fragen uns, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig im Berufsleben zu behaupten? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube erstmal die Bereitschaft zur Diskussion, die Bereitschaft, Argumente aufzunehmen, zu bewerten und auch mal an der einen oder anderen Stelle zu sagen, stimmt, überzeugt mich. Gedanken zu ändern, Wege zu ändern. Ich sage das auch immer Studierenden. Sie mögen jetzt hier anfangen auf diesem Weg, aber seien Sie so offen, dass Sie nicht wissen, wo Sie in 15 Jahren sind. Es wird zu viel passieren dorthin. Und wenn man im Gesundheitswesen tätig ist, dann braucht man dieses Etwas, was einfach Menschlichkeit quasi umfasst. Man muss verstehen, dass Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, immer mit Kranken zu tun haben. Dass das etwas mit jemandem macht. Das ist nicht, als wenn man jeden Tag, ich sag mal, in irgendeine Fabrik geht, was nicht gegen die Fabrikarbeiter geht. Nur dieses Wahrnehmen von Leid, das kann man nicht immer abstreifen. Und auch das ist ein Grund, warum Pflegekräfte nach durchschnittlich 7 Jahren den Beruf verlassen. Das ist, weil sie das alles verkraften müssen und das eigene Leben und ein Kind, 2 Kinder, Trennung und was da alles ist. Und deswegen ist das so sensibel. Und wenn man dann BWL jetzt so trainiert ist, dass man alles glaubt, an Zahlentabellen bewerten zu können, dann wird man keinen großen Erfolg haben.
Komme ich zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern am Ende der Gespräche über Veränderung steht immer die Bitte um eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Beginnt im Kopf.
Dann, lieber Herr Werner, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute so viel Zeit und Ihre Erfahrungen geschenkt haben. Man merkt, dass Ihr Puls nach oben geht, wenn es um die Defizite im Krankenhaussystem oder Gesundheitssystem geht. Aber als Mediziner kennen Sie auch die richtigen Medikamente dagegen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viel von dem, was Sie vorhaben, umsetzen können, denn das wäre für uns alle sehr, sehr nützlich und hilfreich. Herzlichen Dank für heute.
Vielen Dank, Herr Paul.